Ja, willkommen, ihr Helden des Abwassers da draußen, zu einer neuen Folge des Abwassertalk-Podcasts. Daniel, wie sieht's aus bei dir? Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Wie bist du drauf?
Oh, so viele Fragen auf einmal. Ja, ich sitze in Schwerin, sitze hier gerade am Arbeitsplatz. Mir geht's ganz gut, komme aus der Krankheit jetzt wieder. Hört man vielleicht nochmal an meiner nasalen Stimme. Aber ich bin hochmotiviert, wenn ich dich schwitzend gegenüber sitze, Klaus.
Ich habe gerade hier einen Messestand abgebaut auf der Stuttgarter Runde nebenher. Haben wir über Kanalsanierung gesprochen und jetzt habe ich mich beeilt, dass ich hier irgendwie noch rechtzeitig zum Abwassertalk-Podcast komme. Jetzt bin ich ja da. Aber wir hatten zwischendurch auch schon ein kleines Problem mit Stromversorgung und so weiter. Und mit unserem Link, da hatten wir einen kleinen Blackout, Daniel.
Ja, das stimmt.
Hat ein bisschen länger gedauert, bis das hier funktioniert hat.
Ja, das stimmt.
Passt das irgendwie Link, ne? Zum Thema heute?
Ich weiß es nicht. Ne? Ja, vielleicht ein Blackout bei der Termineinladung von der Person, die gemacht hat. Nein. Ich weiß nicht, ob das passt, aber unser Thema ist heute Blackout, genau. Ich glaube, dass, also zumindest bei mir im Norden, wenn man mit den Betreibern gesprochen hat Ende letzten Jahres, war das eins der, ich sag mal, bewegendsten Themen. Auch ganz, ganz kontroverse, unterschiedliche Sichten, auch emotional geprägt. Und ich bin gespannt deswegen, wenn wir das heute diskutieren. Klaus, wie war das in Süddeutschland? Wie hast du es mitgenommen? War das auch präsent bei euch?
Bei uns ist auch ein Riesenthema. Jeder Betreiber beschäftigt sich gerade ein bisschen damit, was passiert, wenn der Strom länger ausfällt. Und jetzt war es ja auch aktuell mit dem Russlandkrieg. Geht uns das Gas aus? Was ist, wenn der Strom dann nicht kommt oder zu teuer ist und wie auch immer? Ja, und von daher beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Abwassertalk-Podcast damit. Und wie immer holen wir uns natürlich dann auch kompetente fachliche Unterstützung, ne, herein. Wir sind ja mehr oder weniger die Moderatoren und die Laien dahinter. Ja, und wir haben uns heute eine fachliche Instanz eingeladen, und zwar den Herrn Bammler von der Stadtentwässerung in Dresden. Ich glaube, wer in der DWA aktiv ist, der wird den Herrn Bammler kennen. Ja, der Herr Bammler ist Chef der Kläranlage in Dresden und ist auch sehr aktiv beim Thema Blackout. Wir begrüßen Sie, Herr Bammler, in der Runde. Wollen Sie sich vielleicht selbst noch mal ein bisschen vorstellen?
Ja, hallo. Ja, also das mit dem Blackout, was alleine den Begriff angeht, da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Also das mit dem Teams-Link, das war bestenfalls ein mentaler Blackout. Aber
Blackout ist Blackout.
Ja, zu meiner Person. Also ich habe inzwischen schon so ein paar Jahre Abwasserpraxis hinter mich bringen dürfen. Habe irgendwann vor längerer Zeit in Dresden an der TU Siedlungswasserwirtschaft studiert. Bin seit 1990 in Dresden mit der Abwasserentsorgung beschäftigt. Habe so die wechselnden Strukturen ab der Wende miterleben dürfen. Bin, wie gesagt, verantwortlich für den Kläranlagenbetrieb, für die Instandhaltung und das Betriebslabor, für die Kläranlage Kaditz, aber auch für die anderen Kläranlagen, die wir noch so mitbetreuen. Bei der DWA auch schon ganz lange unterwegs in verschiedenen Arbeitsgruppen. Und mit dem Thema Blackout darf ich mich inzwischen seit 2015 befassen. Und wie es gerade schon geschildert worden ist, ganz unterschiedliche Reaktionen. Der Ukraine-Krieg hat natürlich das Interesse und die Brisanz des Themas bei ganz, ganz vielen ins Bewusstsein gerückt, gerade mit den Risiken, die sich da für die Energie- und Stromversorgung ergeben. Aber selbst mit diesen Erfahrungen, was ich selber so erlebe, beginnt im Fachkollegenkreis, aber auch privat, Freunde, Bekannte, es ist nach wie vor ein Riesenspektrum, wie alleine auf das Stichwort Blackout reagiert wird. Also von naiver Ahnungslosigkeit angefangen, wo wirklich das Thema Strom an der Steckdose in der Wand endet, über aufgeschlossene Neugier. Mit den Leuten kann man auch noch so am besten sich einfach mal drüber austauschen. Aber es gibt auch richtig heftige Ablehnung. Und wenn man damit anfängt, wird man so schnell der Panikmache bezichtigt und in die Prepper-Ecke gestellt. Also auch solche Reaktionen habe ich schon erlebt.
Ich hatte schon wieder einen mentalen Blackout. Natürlich muss man das Mikro einschalten. Also ich habe das erste Mal von diesem Thema eigentlich so mitbekommen, wo ich von Ihnen mal einen Vortrag gehört habe auf einer
Genau.
DWA-Tagung, wo man sich mal näher damit beschäftigt hat. Jetzt können wir ja vielleicht mal anfangen und mal so ein bisschen erklären,
Ich habe
was das
übrigens,
vielleicht
Klaus, da muss ich
ist.
mal reingrätschen, ne?
Ja, klitsch mal
Ich
rein.
glaube, 2017 oder 16 war das, Herr Bammler. Da gab es mal auf der Kläranlage in Dresden, nee, das war stimmt gar nicht, nicht auf der Kläranlage war das, das war, glaube ich, beim THW in Dresden eine Veranstaltung. Und da wurde auch gerade über Risikomanagement extrem gesprochen, auch gerade über Blackout-Szenarien und so weiter. Und da wurde ich das erste Mal konfrontiert. Ich hatte damals dieses Gefühl, da haben auch viele Betreiber, ne, darüber gesprochen, über Blackout, und wir müssen uns dafür, also dafür wappnen, wir müssen Konzepte erstellen und so weiter. Und dann wurde, ich sag mal, die Sau auch ungefähr 2, 3 Monate durchs Dorf getrieben, und danach hat sich damit aber keiner mehr beschäftigt. Und da wurde ich das erste Mal damit konfrontiert, und jetzt ist das praktisch wieder so ein Thema gewesen. Und mal gucken, wie lange es diesmal anhält, ne? Aber das war auch die erste Konfrontation, Klaus, mit dem Blackout bei mir.
Da kann man nachher gleich mal fragen, ob es auch ein Blackout-Halbwertszeitgedächtnis gibt, wie beim Hochwasser. Dass das so nach wie viel Zeit das wieder ins Vergessenheit gerät. Aber vielleicht fangen wir mal an. Herr Bammler, was ist denn ein Blackout oder wann wird das definiert? Ich habe hier das Arbeitsblatt M320 vor mir. Das habe ich mir so ein bisschen reingelesen. Weiß nicht, ob das, ist das ein Fachbegriff oder sagen wir das nur so oder wie würden Sie das definieren?
Also eine anerkannte Definition für den Begriff Blackout, den habe ich bis jetzt nicht finden können. Ich glaube, den gibt es bis jetzt wirklich einfach nicht. Auch das Merkblatt, wenn man da schon mal die Nase reingesteckt hat, jetzt in den Gelbdruck, vermeidet ja diese Begriffsdefinition, sondern spricht eben nur von der großflächigen und lang andauernden Stromproblematik, so differenziert nach 2 Stunden, 2 bis 24 und über 24 bis mehrere Tage und dann auch örtlich, regional, überregional. Aber einen Begriff gibt es auch in dem Merkblatt nicht. Ich kenne auch so bei allem, was ich bis jetzt so finden konnte, gelesen habe, kenne ich keine anerkannte Definition. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, so das erste Papier, was mich sehr, sehr sensibilisiert hat, noch vor dem Buch von Mark Ellsberg, das war diese Studie vom Büro für Technikfolgeabschätzung vom Deutschen Bundestag von 2011 immerhin. Also da steht das alles schon drin, seit 2011 vom Deutschen Bundestag, für die Bundesregierung. Was kann da passieren? Und auch dort ist wirklich nur von lang andauernd und großflächig die Rede. Weiter spezifiziert ist es nicht. Was vielleicht wichtig ist, außer Dauer und räumlicher Ausdehnung, es geht eben nicht nur um den Stromausfall, sondern damit verbunden mit einem umfassenden Infrastrukturausfall, mit allem, was da dranhängt, was stromabhängig ist. Und das ist nicht nur in unserer Gesellschaft, natürlich so gut wie alles.
Gab es diesen Begriff Blackout denn vor diesem, Sie haben das gerade angesprochen, dieses Buch von Mark Ellsberg, ne? Gab es diesen Begriff denn davor schon oder hat das Buch erst diesen Begriff geprägt?
Kann ich nicht genau einschätzen. Also 2011, seitdem gibt es diese Studie, da steht auch dieser Begriff schon mit auf dem Deckblatt. Ja, da ist sicher sehr lange dran gearbeitet worden an der Studie. Und ich glaube, der Roman, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, der Roman kam kurz danach. Und wenn man beides gelesen hat, dann stellt man da schon sehr spannende Übereinstimmungen fest. Also ich vermute mal, der Herr Ellsberg war vielleicht einer der ersten, der in diese Studie damals geschaut hat. Aber das ist
Ja,
reine Mutmaßung.
vielleicht kann man einen kleinen Abriss von diesem Buch mal geben, ne? Mark Ellsberg, der schreibt halt, es fängt halt so an, dass überall diese intelligenten Stromzähler eingebaut werden. Die werden dann irgendwie gehackt. Und dann gibt es so eine Terroristengruppe, die durch Deutschland fährt und alle möglichen kritischen Infrastruktursachen wie Strommasten, Stromverteiler und so weiter in die Luft sprengt und dann quasi das Stromnetz in Deutschland und Europa außer Gefecht setzt. Und dann macht der Autor, der Marc Elsberg, dann irgendwie so aufmerksam, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt wirklich der Strom mal flächendeckend ausfallen würde, ne? Erstmal bleiben die Ersten an der Tankstelle stehen, dass man vielleicht kein Benzin mehr hat. Dann gehen natürlich die ganze Toilettenspülung nicht mehr, weil man kein Wasser mehr in die Häuser, kein Wasserdruck mehr hat und so weiter. Und dann ist es schon erschreckend, wie er so aufzeichnet, dass irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Und das ist dann irgendwie unterwegs, das war so für mich in dem Buch so das, wo es dann an einem Laptop hängt, der geklaut wird zwischendurch, der dann vielleicht noch die letzte Hoffnung ist, den sie dann irgendwie doch noch wiederkriegen und dann die Welt noch retten. Und das war für mich schon erschreckend, wie schnell der da beschrieben wird, ne, dass die Welt im Chaos versinkt. Ne? Also man sagt ja immer, das Chaos ist nur 3 Mahlzeiten entfernt. Vielleicht so, ne? Als Spruch, glaube ich, kommt dann auch vor in diesem Buch irgendwie so als ein Spruch. Ist das denn wirklich so? Schätzen Sie als Arbeitsgruppe das auch so ein, dass das so einfach passieren kann? Oder würden Sie das unterstützen? Oder?
Ich weiß es nicht. Also ich habe mich durchaus schon mit einer Reihe von Leuten über die möglichen Szenarien, die dann über 48, 72 Stunden hinausgehen, unterhalten. Und es gab ja in der Tat auch schon weltweit Stromausfälle, die solche Dimensionen hatten. Und ja, ich kann da persönlich nur mutmaßen, wie wir alle so gestrickt sind, was dann mit den Leuten so passiert. Und es wird natürlich auch ganz, ganz viele geben, so wie wir es in anderen ganz schwierigen Situationen bei Hochwasserereignissen, was auch immer, schon erlebt haben, dass es also eine riesen Hilfsbereitschaft und Unterstützung gibt und man gemeinsam versucht, da mit der Situation vernünftig umgehen zu können. Aber es wird natürlich auch die geben, die dann mit allen möglichen Mitteln versuchen, aus dieser Situation sich noch ihren Vorteil zu verschaffen, sich das an Ressourcen zu versorgen, was sie meinen zu brauchen, auch auf Kosten der anderen, wahrscheinlich auch mit Gewalt, ja, das wird vielleicht auch stattfinden. Aber wie schnell das geht, welche Ausmaße das annimmt, ich glaube, das ist schon einigermaßen im Spekulativen. Aber wenn man da wenigstens ein Gefühl dafür bekommen kann, ohne allzu sehr zu spekulieren, einfach in die Studie von 2011 vom Büro für Technikfolgeabschätzung, da sind Beispiele drin genannt, zum Beispiel also Justizvollzugsanstalten. Unter anderem auch, welche Folgen das dort hat. Und ja, da kann man sich so selber so ein Bild machen und wie man seine Mitmenschen dann so einschätzt, wie sie in solchen Fällen reagieren und sich verhalten. Ich denke, da hat jeder auch durchaus persönliche andere Vorstellungen. Ich versuche da immer möglichst so die optimistische, positive Variante im Blick zu behalten, weil alles andere ist nicht besonders beruhigend.
Herr Bamner, ich habe mal eine Frage. Und zwar, jetzt starten wir zwar bei 2011, jetzt gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. Gehen wir noch mal fast 10 Jahre zurück in das Jahr 2002 mit dem Hochwasser der Elbe. Dort war ja wahrscheinlich auch die Kläranlage vom Stromausfall betroffen. Haben Sie damals das schon aktiv mit begleitet?
Ja.
Und wie war damals so die Situation? Waren Sie damals genauso gut darauf vorbereitet wie heute? Und was haben Sie vielleicht aus den damaligen Situationen gelernt? Das würde mich mal interessieren.
Also das ist ein ganz spannender Punkt, weil ich im Laufe der Jahre immer wieder mal gefragt wäre, ja, ob ich denn nichts Besseres zu tun habe, um mich mit dem Blackout-Thema so auseinanderzusetzen. Ist ja noch nie passiert, was nicht ganz stimmt. Aber da spielen die Hochwassererfahrungen 2002 und 2013 eine ganz entscheidende Rolle. Denn wir haben uns natürlich zurück bis Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ich sagte schon ab 90 habe ich es dann selber aktiv hier miterlebt, mitgestalten können, war natürlich der Blick auf die Elbe. Wir haben sie ja nun direkt am Kläranlagengelände vor der Türe. Da war das Thema Hochwasserschutz, Maximalgrundwasserstände für Planung, Bau, Betrieb natürlich immer durchaus im Blick. Aber da wir ja einen Hochwasserdeich haben es viele wichtige Meinungen in der Fachwelt gab, ja, einfach bedingt durch die Moldau-Staustufen wird die Elbe nie wieder Hochwasserereignisse bekommen, wie sie historisch schon mal da waren. Also Hochwasserbewusstsein hatten wir, aber wir haben uns sicher gefühlt und wir haben deshalb keine zusätzlichen Maßnahmen abgeleitet. Auch organisatorisch waren wir nicht vorbereitet. Und dann kam dieses Hochwasser 2002, das höchste, was es jemals gab, was noch das historische HAW von 1845 getoppt hat, und zwar ganz deutlich. Und diese Erfahrung, die hat sofort bei uns zu der Schlussfolgerung gesorgt, wir brauchen Hochwasserschutz, wir brauchen Hochwasservorsorge. Das haben wir dann praktisch begleitend zur Schadensbeseitigung, haben wir schon die Konzepte vorbereitet und im Jahr 2003 hatten wir fürs Dresdner Kanalnetz, für die Pumpwerke, für die Kläranlagen unsere ersten Hochwasserkonzepte fertig mit drei Ingenieurbüros gemeinsam. Die haben wir fast vollständig umgesetzt. Es fehlt noch ein bisschen was, aber das liegt nicht in unserer Hand. Das liegt an Planungsgenehmigungsprozessen, an der Zuständigkeit der LTV. Aber alles, was wir getan haben, hat sich 2013 bei dem Hochwasser so ausgezahlt, dass dieses Erlebnis Hochwasservorsorge lohnt sich. Schon beim nächsten großen Hochwasser haben wir die Situation im Griff und können dieses Hochwasser bewältigen. Und 2013 war zwar vom Scheitel nicht ganz so hoch wie 2002, es war aber immer noch genau einen Zentimeter höher als das alte HHW von 1845. Wenn wir diese Erfahrung von 2002 nicht gehabt hätten, wären wir auch auf dieses 2013er Hochwasser nicht vorbereitet gewesen. Inzwischen haben wir aber eine neue Biologie gebaut, eine Rieseninvestition hier getätigt und damit haben wir das Schadenspotenzial noch erheblich vergrößert. Und diese Erfahrung, es hat uns getroffen. Wir haben daraus gelernt, wir haben Konzepte gemacht, wir haben sie umgesetzt und diese Konzepte wirken und die bringen den gewünschten Effekt. Das ist so eine zentrale Motivation zu sagen, ja, wir wissen nicht, wann der Blackout kommt, aber wenn ich jetzt bis 2015, seitdem ich mich damit auseinandersetze, mal zurückschaue, so wahrscheinlich wie im Moment war er noch nie. Und die Tendenz wird eher noch stärker in die Richtung, aus ganz verschiedenen Faktoren raus.
Kannst du denn einschätzen, dass die Tendenz hinsichtlich eines Blackouts eher steigt, anstatt sinkt?
Also, diese Woche gab es da so eine Veröffentlichung der deutschen Stromversorgung, wo eine Prognose bis 2045 veröffentlicht worden ist, dass der Strombedarf bis 2045 sich schlicht und einfach verdoppeln wird. Es gibt auch genauso ernstzunehmende Bedenken. Also zum Beispiel hat auch ganz taufrisch vom März 2013 McKinsey den aktuellen Energiewendeindex veröffentlicht. Ein Haus wie McKinsey, den würde ich nicht unbedingt unterstellen, dass die zur Panikmache neigen, sondern die analysieren einfach Zahlen und Fakten und ziehen Schlussfolgerungen draus. Und in diesem aktuellen Energiewendeindex hat McKinsey festgestellt, dass die Indikatoren der Energiewende in Deutschland sich ganz klar verschlechtern und dass die Spitzenlast in absehbarer Zeit die verfügbare Stromerzeugungskapazität überschreiten wird, dass selbst bei optimistischer Umsetzung aller Ausbauszenarien der aktuellen Bundesregierung für die erneuerbaren Energien das nicht ausreichen wird, um diesen Bedarf zu decken, sondern dass auch auf der Nachfrageseite eingegriffen werden muss. Das ist also das, worauf sich die Stromversorger auch seit Jahren schon vorbereiten, weil sie einfach gesetzlich dazu verpflichtet sind, dass sie um das Gleichgewicht in den Stromnetzen zu halten, kontrolliert Last abwerfen. So,
die Studie war aus 2023, oder? Oder aus
Das von McKinsey ist aktueller Stand März 2023,
Ja, okay.
mit den ganz aktuellen Zahlen. Und unter Annahme, dass es annähernd gelingt, die Ausbauziele der Bundesregierung umzusetzen. Wie wahrscheinlich das ist, kann man wiederum so seine Überlegungen anstellen. Aber sie haben selbst die Annahme berücksichtigt, das gelingt, diese Kapazitäten so auszubauen. Selbst dann würde es nicht reichen, wenn der Strombedarf schneller wächst.
Was bedeutet das für uns in der Wasserwirtschaft?
Hausaufgaben erledigen.
Was denken Sie, wie viele, das würde mich echt mal interessieren, was denken Sie vor 2021, wie viel Prozent der deutschen Betreiber von Kläranlagen, von Kanalnetzen haben Blackout-Konzepte erstellt gehabt?
Es gibt welche, mit Sicherheit.
Okay.
Und
Wenn Sie
was ich jetzt
versprechen,
können.
keine weitere Frage in die Richtung zu stellen, dann steht mein Konzept da im Ordner. So oft, so ähnlich.
Also was ich wahrnehme, ist schon seit mehreren Jahren, nicht erst seit ein, zwei Jahren, wirklich eine auffällige Sensibilisierung bei dem Thema. Und natürlich aber immer wieder auch so ein gewisses schaumgebremstes Verhalten, weil es dann wiederum natürlich in dem Moment, wo Investitionen fällig sind, wo Aggregate zu beschaffen sind und so weiter und so fort, natürlich immer die Finanzierungsfrage steht und die Refinanzierung aus den Gebühren. Und das ist ein ganz besonderes Dilemma, dass die Betreiber, was die Gebührenfähigkeit dieser Investitionen und überhaupt der Kosten, die damit verbunden sind, angeht, natürlich sich einfach ans Kommunalabgabenrecht halten müssen. Und wenn es dazu keine gesetzliche Forderung gibt, dann wird das unter Umständen zu schweren Diskussionen führen mit dem Gebührenzahler. Ein Kollege aus der Lausitz schreibt da gerade seine Doktorarbeit genau zu diesem Thema. Und es ist also sehr, sehr wichtig, dass wir in absehbarer Zeit nicht nur Appelle an das eigenverantwortliche Handeln der Betreiber haben, sondern auch klare gesetzliche Grundlagen, die Erarbeitung und Umsetzung solcher Konzepte von der Finanzierungsseite her auch absichern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt vieles, Entschuldigung, es gibt vieles, was man ohnehin tun sollte, und zwar dringend, weil es bisher schon dem Regelwerk der DWA entspricht. Auch dort kenne ich Betreiber mit einigen Defiziten. Also es gibt ein Merkblatt seit ganz langer Zeit zu den Grundregeln Planung, Bau, Elektrotechnik, wo also mindestens die Einspeisemöglichkeit für Notstromversorgung an jeder abwassertechnischen Anlage in diesem Merkblatt steht, seit vielen Jahren. So, dass dann die Abwägung drin steht, brauche ich stationären Notstrom oder brauche ich ist mobiler Notstrom ausreichend? Und bei den großen wichtigen Anlagen dann möglichst sogar noch die zweite Einspeisung, die zweite autarke Einspeisung aus dem Netz. Das gibt es schon ganz lange. Es gibt ganz lange schon das DWA-Arbeitsblatt 199, Teil 1 bis 4, Dienst- und Betriebsanweisung. Da gibt es ein extra Kapitel, Notstromkonzept, was ich da alles machen muss. Das alles gilt seit langem, und da steht diese Finanzierungs- und Gebührendiskussion nicht. Das große Aber kommt, das beschränkt sich immer auf relativ kurze, räumlich sehr begrenzte Stromausfälle und eben nie gleichzeitig flächendeckend für eine Großstadt, für einen Verband mit Riesenausdehnung im ländlichen Raum, mit vielleicht einer dreistelligen Anzahl von Betriebspunkten, die irgendwie mit Strom zu versorgen sind, und das gleichzeitig, was also eine irre Herausforderung an Personal, Organisation, aber eben auch Technik angeht. Und das ist so dieser Qualitätssprung, der mit dieser ganzen Blackout-Diskussion kommt, diese Gleichzeitigkeit, das beherrschen zu können. Ja, aber auch da ist ja schon was in Sicht. Es gibt von vorigem Jahr eine neue EU-Richtlinie, die sich da mit Sicherheit der Kritisstrukturen befasst. Und noch vor Weihnachten vergangenes Jahr gab es ja dieses Eckpunktepapier für das Kritis-Dachgesetz der Bundesregierung, wo es im Sommer diesen Jahres voraussichtlich einen Entwurf geben wird. Okay. Ja, und da steht also auch eine ganze Menge drin. Und das, erwarte ich, wird dann wirklich auch von der rechtlichen Seite her die Grundlage, dass wirklich daraus eine Pflicht abgeleitet wird für die Betreiber, all das zu tun. Mhm. Die sich noch nicht damit beschäftigt haben, die haben dann ein dickes Brett vor sich.
Aber das ist ja genau dieser springende Punkt, ne, den Sie jetzt ausführlich erklärt haben. Ne? Sobald es keine gesetzliche Anforderung gibt, ne, also mal abgesehen jetzt aus DWA, Merk oder Arbeitsblättern, ne, auch wenn man da die Kausalitätsketten so herleiten kann, dass es vielleicht eine gesetzliche Anforderung ergibt, sehe ich immer das Risiko, dass das in Vergessenheit gerät. Das ist praktisch genau das gleiche wie mit dem Hochwasserschutz. Ne? Wir hatten es in einem anderen Podcast mit der Hochwasserdemenz, da praktisch Konzepte zu erstellen und dann auch diese Konzepte so umzusetzen, dass dafür Sorge getragen wird, ne? Dass das so umgesetzt wird. Da bin ich ja gespannt, wenn das dieses Jahr praktisch dann vielleicht noch veröffentlicht wird oder ja.
Also wenn man da eine Ahnung dafür bekommen möchte, was da auf die Branche, auf die Betreiber zukommt. Das ist ja auch frei zugänglich, kann man schnell googeln und finden, dieses Eckpunktepapier. Da ist schon mal umrissen, was so die Handlungsfelder sind und was dieses Kritis-Dachgesetz beinhalten soll. Und da stehen also Mindestvorgaben drin, die dann durch alle zu erfüllen sind. Und da stehen auch Meldepflichten und staatliche Kontrollen drin. Also es wird wahrscheinlich auch ein Betätigungsfeld für die Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden, dass die Konzepte und deren Umsetzung dann auch sich anzusehen haben.
Ja. Wir verlinken das mal in den Shownotes hier. Ich habe es parallel jetzt auch schon genau geöffnet.
Vielleicht fragen jetzt, wir mal, was das genau heißt für die Betreiber. Genau. Ne? Was muss ich jetzt als, hängt das von meiner Größe ab, von meiner Kläranlage und was muss ich genau beachten, genau.
Also das steht in diesem Eckpunktepapier noch nicht drin. Das ist praktisch die Aufgabenstellung für dieses neue Gesetz, was über dieses neue Gesetz dann geregelt werden soll. Aber ich habe mir da mal so ein paar Stichpunkte draus zitiert. Ich sagte also schon einheitliche Mindestvorgaben. Es taucht da so eine Formulierung auf, die Betreiber müssen die Funktionsfähigkeit gewährleisten. Also kein Strom da, gehen wir alle nach Hause, wird nicht funktionieren. Sondern wir müssen uns einfach was einfallen lassen, um die Funktionsfähigkeit dann eben mit eigenem Strom oder mit anderen Lösungen dann hinzubekommen. Das geht aber noch weiterhin bis zu definierten Kriterien für physische Schutzstandards, was also einfach mal das Thema Überwachungssysteme, Torsysteme, Zaunhöhe und Ähnliches angeht. Und das geht aber auch in den personell-organisatorischen Bereich rein. Etwas klarer ist das in der EU-Richtlinie, die ja schon Gesetzeskraft hat, nur jetzt noch in deutsches Recht umzusetzen ist. Da kann man sogar nachlesen, Ausgestaltung in Deutschland, wie gesagt, müssen wir noch abwarten, aber da kann man nachlesen, dass das so weit geht, dass sogar Zuverlässigkeitsüberprüfungen für Beschäftigte und Dienstleister vorgesehen sind.
Also wie sicher sind die noch da, sind die noch verfügbar, wenn jetzt der Stromausfall wirklich kommt? Also ich habe mir zum Beispiel so pragmatische Blackout-Szenarien mal angehört beim Amper-Verband hier bei München. Die haben mal so einen Vortrag gehabt, die haben dann gesagt, okay, kleine Pumpwerke, die wir irgendwo im Netz haben, die laufen halt mal über. Ja, das passiert dann halt bei total Blackout. Die können wir nicht alle versorgen. Größere Pumpwerke, die werden dann mit Notstromaggregaten versorgt irgendwie. Da gibt es dann teilweise bei Pumpstationen ab 5000 Einwohnern oder so, die da dranhängen, sind dann da irgendwie Notstromaggregate mit Diesel für 24 bis 48 Stunden mit einem Heizöltank dazu vorgehalten. Und auf der Kläranlage hat man dann auch einen 60.000, 70.000 Liter Tank für Diesel, wo man dann auch seine eigenen Fahrzeuge betanken kann und dann diese einzelnen Notstromaggregate weiter betanken kann. Und dann sagen die, unser Ziel ist, 72 Stunden irgendwie durchzuhalten. Das haben die sich so überlegt. Ist das sowas auch, wo man sagt, so könnte so ein Konzept aussehen oder muss das mehr oder wie macht man das fest?
Also,
wie gehe ich daran als Betreiber oder was muss ich, wie sage ich, von wie viel muss ich denn ausgehen? Was muss ich? Muss ich 72 Stunden überbrücken können oder eine Woche oder was muss ich schaffen können?
Also die 72 Stunden stehen auch nirgendwo verbindlich bis jetzt, aber die 72 Stunden ist die Zeitspanne, über die alle reden und mit denen alle arbeiten. Mal sehen, ob sich das sowas dann auch in einer gesetzlichen Vorgabe findet. Wobei 72 Stunden schon eine ganze Menge sind, wenn man sich bei großen Anlagen mit entsprechend leistungsfähigen stationären Netzersatzanlagen einfach mal so die Stundenverbräuche anguckt. Für 72 Stunden braucht man dann schon einen ganz passablen Tank. Aber wir sind bisher, ob das zukünftig noch Bestand hat, bleibt abzuwarten, aber wir sind bisher in Dresden so ähnlich rangegangen, wie gerade geschildert. Wir haben also im Netz zum Beispiel auch alle unsere Pumpwerke hergenommen, haben versucht abzuschätzen, alleine was fällt denn an Abwasser überhaupt noch an? Das steht und fällt mit der Frage, wie stabil funktioniert denn die Trinkwasserversorgung? Was macht denn der Trinkwasserversorger? Was hat der denn für Konzepte? Kommt dort noch was aus der öffentlichen Trinkwasserleitung, was noch durch die Toilette gehen kann? Oder ist das dann nur noch die Regentonne und die Tankwagenversorgung oder vielleicht der Notwasserbrunnen? Davon hängt natürlich ganz stark ab, was auf der Abwasserseite dann zu bewältigen ist. Es gibt aber aus verschiedenen Quellen die Abschätzung, wenn die Trinkwasserversorgung weiter gewährleistet ist, kann man so als Faustwert etwa mit der Hälfte des normalen Trockenwetteranfalls rechnen, weil natürlich alles wegfällt, was irgendwie an Strom gebunden ist, der Geschirrspüler, die Waschmaschine, das findet alles nicht statt. Und es fehlt natürlich auch das warme Wasser. Und damit findet auch die Badewanne und die Dusche nur sehr begrenzt statt. Also es gibt die bekannten Kaltduscher, ich persönlich zähle nicht dazu. Und das hygienische Unwohlsein muss also dann schon ausgeprägt sein, dass ich mich mal unter eine kalte Dusche stelle. Also das alles, wie gesagt, hat Einfluss natürlich auf die Auswirkungen im Abwassersystem. Und das haben wir versucht abzuschätzen. Wir haben daraus abgeleitet, in dem jeweiligen Pumpwerkseinzugsgebiet die Rückstauzeiten, um zu wissen, wie schnell müssen wir denn reagieren. Und wir haben dann ermittelt, wo ist der tiefste Punkt im System, wo tritt das Abwasser dann aus, wenn eingestaut ist, wo fließt es hin und was richtet es dort an. Also welche Folgen für Boden, Gewässer, Umwelt, Bausubstanz, was auch immer, sind dort zu erwarten. Und wir haben dann daraus eben unsere Priorisierung abgeleitet und haben festgestellt, es gibt durchaus Pumpwerkseinzugsgebiete, da können wir bei Trockenwetter einfach mal die 72 Stunden einstauen. Das geht bei diesen reduzierten Abwassermengen, die dann kommen. Lastfall Regen sieht dann natürlich nochmal ein bisschen anders aus, aber man stellt mit Überraschung fest, dass man auch beim Trennsystem oder beim reinen Schmutzwassersystem da viel Wasser reinpasst, wenn weniger kommt. Wir haben dann die sensiblen Objekte uns rausgesucht und für die haben wir dann differenziert, also es gibt also auch die Pumpwerke, die irgendwo am Rand von einer Weide, von einer Pferdekoppel sind und wenn da in so einer Situation, und wir müssen uns auch bewusst machen, der echte Blackout wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Katastrophenstatus natürlich dann haben. Und damit sind also Betreiberpflichten nochmal ein bisschen anders zu definieren als ohne diesen Katastrophenstatus. Und das wird dann wahrscheinlich toleriert werden müssen, dass es auch zu Abwasseraustritten kommt, dort, wo die Schadwirkung eher gering ist. Wo das anders aussieht, wie gesagt, haben wir differenziert, wo wir entweder über eine Tourenplanung mit Saugfahrzeugen hinfahren, per Achse absaugen, um dort wieder ein Stauvolumen freizukriegen, dann ins Freispiegelnetz ausschütten, wo es dann wieder Richtung Kläranlage fließen kann. wo wir mit mobilen Strom versorgen, aber das auch über eine Tourenplanung, weil natürlich in so einer Situation niemand irgendwo über Nacht sein Notstromaggregat hinstellen und tuckern lassen wird, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er nächsten Früh ein neues braucht. Wie wir all das dann natürlich auch vom Kraftstoffnachschub organisieren. Also das haben wir auch so differenziert. Und ähnlich sieht das ja auch die Methodik in diesem neuen DWA-Merkblatt M320 vor, dass man sich sein System genau anschaut, die Verwundbarkeit, die Vulnerabilität analysiert und daraus dann die notwendigen Maßnahmen ableitet.
Ja, vielleicht nehmen wir mal dieses Arbeitsblatt oder Merkblatt. Ist ja ein Merkblatt M320. Ist das schon freigegeben oder ist das noch im Entwurfsstatus?
Ist im Gelbdruck.
Im Gelbdruck, ne? Also da kann man noch Einsprüche erheben, wenn man das ganz anders sieht. Sie haben ja gerade den Katastrophenfall angesprochen. Das heißt, wenn ich habe jetzt mal hier nebenbei oft diesen Entwurf. Das heißt, wenn ich einen sehr langen Zeitraum und ein sehr großes Ausmaß der Betroffenheit hat, dann ist das Katastrophenfall. Das heißt, hat großwürdig Auswirkungen auf Menschen, Dinge, Werte des Lebens, Gesundheit sind bedroht, Einsatz, Katastrophenstab ist erforderlich. Gibt es noch die Einschätzung Krise? Das ist, können mit der normalen Organisation nicht mehr erreicht werden. Gibt es noch Notfälle, die können eigentlich normalerweise bewältigt werden und Störungen sind ja alltäglich, sage ich mal, ne? Die sind mit dem normalen Betrieb erreichbar. Das ist ein illustrer Kreis, wenn man mal guckt, wer da alles dabei war bei diesem Arbeitsblatt. Da sind ja von ganz vielen großen Kanalnetzbetreibern oder Abwasserbetreibern Menschen dabei, ne? Aus ganz Deutschland. Und ich habe mal, man lernt dann auch mal, wie so Netze funktionieren in diesem Arbeitsblatt, ne? Wie kann man sich das denn da vorstellen? Sitzt man dann zusammen und spinnt dann rum, welche Szenarien passieren könnten und der malt sich die schlimmsten aus und überlegt dann, wie könnte man das machen oder wie kommt man da zu einem gemeinsamen Konzept? Weil es ja am Ende allgemein anerkannte Regeln der Technik sind, die da definiert werden, ne?
Also los ging das natürlich erstmal mit einer Struktur. Was soll sich denn überhaupt drin finden in diesem Merkblatt? Dafür gibt es ja dann vorher auch veröffentlicht für alle nachvollziehbar diese Vorhabensbeschreibung, die die DWA dann vorher veröffentlicht. Es soll zu dem Thema ein Merkblatt erarbeitet werden und wer da Interesse an der Mitarbeit hat, soll sich bitte melden. Das ist ja dieser übliche DWA-Modus. Und ich denke, die Mischung in der Arbeitsgruppe war eine sehr interessante, weil das waren Ingenieurbüros, das waren Betreiber, das waren Behörden mit vertreten. Also nicht ausschließlich große Betreiber, weil das ist ja immer wichtig, dass man auch ein bisschen im Blick behält, dass es viele kleine Kommunen, kleine Verbände gibt, die dann mit DWA-Regelwerken natürlich auch in der Lage sein müssen, umzugehen. Und begonnen hat das Ganze natürlich erstmal über einen Zeitraum mit Materialsammlung, dass wir wirklich erstmal jeder mit seinem Background, jeder in seinem Rahmen seiner Möglichkeiten erstmal Material gesammelt haben, was irgendwie dort vernünftig reingehören könnte. Das war sehr viel und dann geht es natürlich darum, das zu verdichten, Struktur reinzubringen, das in eine lesbare Form zu bringen und so weiter und so fort. Und es ist ja, bevor also der Gelbdruck rausgekommen ist, dann auch nochmal von dem übergeordneten Fachausschuss, wenn man sich die Namensliste da anschaut, sind ja auch eine ganze Menge spannende Fachkolleginnen und Kollegen mit dabei. Die haben das ja alles nochmal gecheckt, ob das jetzt so auf die Fachwelt losgelassen werden kann als Entwurf. Und sie hatten schon gesagt, die Frist läuft ja noch. Jeder, der da gute Ratschläge für die Verbesserung dieses Gelddrucks hat, der kann sich natürlich auf dem üblichen Weg dort noch melden. Ich glaube, bis 30. April ist noch Zeit, sind noch ein paar Tage.
Muss wieder einschalten, ja. Also ich habe jetzt mal gesehen, also ein kurzer Stromausfall ist zum Beispiel 2 Stunden, ein mittlerer Stromausfall ist alles von 2 bis 24 Stunden und lang ist alles über 24 Stunden. Das ist jetzt mal so definiert. Jetzt reden wir ja, sagen wir, 24 Stunden überstehen wir irgendwie noch, auch mit nicht kalt duschen. Ja, das ist alles noch möglich. über 24 Stunden, das ist ja das, was eigentlich das Kritische ist. Ne? Jetzt ist ja die Frage, was ich mir hier aufgeschrieben habe, sagen wir mal, das dauert so lange und ich habe ja dieses Buch gelesen, Blackout. Es ist ja Theorie und Praxis. Ne? Also in der Theorie haben wir eine Organisation, was passiert und so weiter. Ich frage mich halt dann immer sowas, wenn jetzt das doch länger ist und man weiß ja nicht genau, ist es nach 42 Stunden, 72 Stunden denn wirklich vorbei? Wann fängt denn das Chaos an? Ne? Das heißt, kommen meine Mitarbeiter noch? Kriege ich noch neuen Diesel für meine Aggregate vielleicht, wenn er dann langsam alle geht? Und ist mein Notstromaggregat noch mein Notstromaggregat, wenn es andere Sachen gibt, die vielleicht wichtiger sind? Das war ja in diesem Buch auch so, dass man dann um die Aggregate dann gefeilscht hat. Wer kriegt eins, wer kriegt keins und so weiter. Wie ist denn das abgebildet? Oder das sind ja sehr psychologische Ansätze nachher, ne?
Also, was jetzt mit fortschreitender Dauer so eines Ereignisses dann wirklich so in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft tatsächlich passiert. Also das kann natürlich so ein DWA-Merkblatt nicht abbilden und berücksichtigen. Was aber für uns in der Branche als Betreiber ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, wo sich jeder drüber im Klaren sein sollte, auch wenn das nicht explizit in dem Merkblatt drinsteht, selbst wenn ich technisch alles vorbereitet habe, habe meine Konzepte in der Schublade liegen, habe Aggregate angeschafft und nachgerüstet und so weiter und so fort. Der Faktor Mitarbeiter ist ein absolut zentraler. Und man muss sich in dieser Situation auch bewusst sein, dass bei jeder Kollegin, bei jedem Kollegen natürlich eine Familie dranhängt, ein häusliches Umfeld dranhängt, wo man natürlich genauso in der Lage sein muss, mit dieser Situation umzugehen, um überhaupt den Kopf, die Hände, die Füße frei zu haben für seine beruflichen Tätigkeiten beim Verband, bei der Gemeinde, bei der Stadtentwässerung, wie auch immer. Und das heißt, die Mitarbeiter ins Boot holen, die Mitarbeiter sensibilisieren, den Mitarbeiter vermitteln, dass sie das zu Hause mit ihrer Familie, mit Oma, Opa, Hund und Katze und was da alles eine Rolle spielt, einfach mal nicht nur gedanklich durchspielen, sondern auch die ganz private familiäre Vorsorge, so wie Sie vorhin auch sagen, ja, ich habe meinen Bestand an Mineralwasser einfach mal aufgestockt. Natürlich, das gehört alles dazu. Und es gibt dort ja auch vom BWK tolle Merkblätter, tolle Checklisten. Die meisten Länderministerien haben sowas auf ihren Webseiten, wo man da sogar so einen Vorratsrechner, einfach so viele Personen, so und so lange, ich muss einkaufen, das und das und irgendwie bevorraten. Das gibt alles, aber man muss es für die individuelle familiäre Situation zu Hause durchspielen. Und man muss sich darauf vorbereiten, damit dann zu Hause gesagt werden kann, ja, jetzt ist es passiert. Wir haben das zu Hause bis auf Weiteres erstmal ganz gut im Griff. Und Mama, Papa, wer auch immer, kümmert sich jetzt um die Abwasserentsorgung. Und in 12 Stunden oder wann auch immer, gucken wir mal, wie sich die Dinge entwickelt haben. Das ist wirklich wichtig. Wir haben hier bei uns in Dresden mehrere große Informationsveranstaltungen gemacht, wo das ein Thema war. Wir bereiten jetzt gerade so kurz und prägnant nochmal so eine interne Checkliste vor, Verhalten in Krisenfällen. Ist ja nicht nur der Blackout, das kann ja auch alles mögliche andere sein. Und diese private familiäre Vorsorge, die ist ein zentraler Faktor, wenn die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen nicht zur Verfügung stehen in so einer Situation, dann nützt die beste technische und organisatorische Vorbereitung nichts, weil auf die kommt es dann an.
Wie äußert sich denn das DWA-Merkblatt oder so dazu? Was ist da die Kernaussage? Gibt es da eine klare Empfehlung, wie damit umzugehen ist? Also die Frage, die ich mir stelle, ist, ich habe das bloß aus der Praxis erfahren, ne? Auch von der Meisterebene. Ne? Da kommen dann aber Sprüche, sowas wie, ich habe erstmal Vorsorge zu tätigen für meine Familie. Ich bleibe natürlich zu Hause. Ne? Da ist die Frage, ist die Familie mit akzeptiert, sie mitzubringen, damit sie praktisch vom Abwasserbetreiber versorgt wird mit? Wie äußert sich da dieses Merkblatt zu?
Also das deckt dieses Merkblatt nicht ab. Wir haben das natürlich diskutiert, aber man ist da ganz schnell nochmal auf einer auch rechtlich völlig anderen Spielwiese unterwegs. Das ist dann einfach das Arbeitsrecht. Das in einem Merkblatt abzubilden und klarzumachen, dass in so einem Szenario das simple, grundlegende Direktionsrecht des Arbeitgebers einfach ins Leere läuft, weil Familie, Kinder, pflegebedürftige Angehörige, elementarer Schutz von Hab und Gut zu Hause, dass während ich mich um die Stadtentwässerung kümmere, zu Hause nicht die Plünderer die Bude leerräumen. Oder auch solche Dinge, wenn ein Kollege an seinem Wohnort zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und sein Feuerwehrhauptmann sagt, nein, du fährst jetzt nicht auf deine Kläranlage, wir brauchen dich hier in der Feuerwehr, dann sind das höherrangige Aufgaben, höherrangige Pflichten und einfach der Arbeitgeber hat dann einfach das Nachsehen. Und das pauschal zu regeln über ein Merkblatt, hatte keiner eine gute Idee, wie das abbildbar ist. Das muss sehr spezifisch, sehr individuell gemacht werden. Und man muss vorher auch einfach mit seinen Leuten reden, damit man vorher weiß, wer in welcher Situation sein wird zu Hause. Weil es ist einfach verlorene Zeit, wenn man dann versucht, jemand Wichtiges unbedingt ranzubekommen, weil man ihn so dringend braucht. Und er sagt einem dann absolut plausibel und nachvollziehbar, sorry, ich kann einfach nicht. Und man hätte diese Diskussion, diesen Kontakt sich sparen können, weil man es vorher gewusst hat, weil man vorher sich schon drüber unterhalten hat, wenn man vorher schon eine Alternative hätte vorbereiten können. Das kann nur individuell in den jeweiligen Verbänden, in den Kommunen, in den Unternehmen stattfinden. Das ist nochmal ein sehr, sehr anspruchsvolles Feld, was da aber einfach dazugehört.
Kommen wir nochmal zu einem anderen anspruchsvollen Feld, ne, in diesem Zusammenhang, welches ich noch sehe. Und zwar ist es jetzt, da spielen ja mehrere, ich sag mal, Beteiligte eine große Rolle, ne? Katastrophenschutz, Feuerwehr, andere Versorgungsunternehmen. Wie werden die koordiniert? Also wie wird das nachher als Sichtweise aus unserer Wasserwirtschaft geäußert? Äußern wir auch Anforderungen zum Beispiel an die Landkreise, an irgendwelche zentralen Koordinationsstellen, dass die aufgebaut werden, dass dafür Sorge getragen wird, dass es irgendwas darüber gibt, was das Ganze koordiniert?
Also der Grundmechanismus, also auch da gibt es natürlich länderspezifisch unterschiedliche Regelungen. Weil das ist Ländersache und in der Regel regelt wiederum das Länderrecht, dass die Landkreise und die kreisfreien Städte und deren Brand- und Katastrophenschutzbehörde sind die zuständige Behörde. Und genauso war 2015 der Auftakt hier in Dresden, in dem das Brandenkatastrophenschutzamt 2015 zu einer sehr, sehr großen Auftaktveranstaltung eingeladen hat und dort erstmals dieses Thema zum Thema gemacht und Hausaufgaben verteilt hat an alle, die da eingeladen waren. Die Ansage zu dem Zeitpunkt war, und die finde ich nach wie vor gut und richtig, jeder muss für sich die passenden Konzepte erstellen und muss die mit der Brandenkatastrophenschutzbehörde abstimmen und denen zur Kenntnis geben. Mhm. Dazu gehört vor allem für diese Koordinierungsfunktion, dass die zuständige Brand- und Katastrophenschutzbehörde, die muss wissen, bis zu welchem Punkt geht die Leistungsfähigkeit des Betreibers. Das geht ja nicht nur um Abwasser, das sind alle betreiberkritische Infrastruktur, das sind die wichtigen Handelseinrichtungen, die für die Versorgung wichtig sind und so weiter und so fort. Die Behörde muss wissen, bis zu welchem Punkt haben das die Betreiber im Griff und wann hissen die weiße Fahne, weil sie mit ihren Ressourcen am Ende sind. Weil ab diesem Punkt dann zum Beispiel, wenn es um die zentrale Organisation von Kraftstoffnachschub geht, dann kann das nicht jeder für sich organisieren. Er kann seine Vorratsbewirtschaftung machen, Er kann sagen, ich reiche mit meinen Kraftstoffvorräten so und so viele Stunden, bis dann muss sichergestellt sein, dass Nachschub anrollt. Diese Grenze der Leistungsfähigkeit muss die Behörde wissen, um dort wiederum mit ihren Konzepten anzusetzen. Das muss passfähig sein und das muss abgestimmt sein. Was dann im konkreten Ereignis wichtig ist, das ist dann wieder diese Struktur der sogenannten Fachberater. Also die Landkreise, die kreisfreien Städte haben ja dann in der Regel ihren sogenannten Verwaltungsstab, der die reine Verwaltungsschiene abdeckt. Und denen zugeordnet ist dann die technische Einsatzleitung, in der Regel bei der Feuerwehr mit ihrem Stabsraum und allen Funktionen, die da sitzen nach diesen Stabsstrukturen. Und zumindest bei uns ist es so abgestimmt, dass die wichtigen Kritisbetreiber dann dort Fachberater entsenden, die Kommunikation sicherstellen und die wiederum diese Behördenstäbe fachlich beraten, wenn es um Aspekte der Abwasserentsorgung in unserem Fall zum Beispiel geht. So, und wiederum eben das Kommunikationsbindeglied darstellen zwischen den Betreibern. Also wir haben natürlich dann unseren internen Stab, in dem wir unseren eigenen Laden organisieren. Und der Fachberater ist dann Verbindungsmann, Verbindungsfrau zu diesem behördlichen Stab.
Ja, okay, also wenn jetzt alle Konzepte laufen dann ineinander und der Katastrophenschutz managt das. So habe ich es jetzt zumindest verstanden. Jetzt habe ich mal eine Frage, jetzt haben die Betreiber solche Konzepte vor sich liegen. Da stehen bestimmt auch Handlungsempfehlungen drin, was zu tätigen ist, was unmittelbar zu tätigen ist. Was würden Sie dann aktuell Betreibern empfehlen, die jetzt noch kein Konzept haben, und den Betreibern empfehlen, die schon Konzepte vorliegen haben?
Also, was ich in jedem Fall empfehlen kann, ist nicht abzuwarten. Auch nicht auf dieses Kritis-Dach-Gesetz abwarten, sondern einfach damit auseinandersetzen und die Dinge zu tun, die zwar durchaus ein bisschen Arbeit kosten und ein bisschen Zeit kosten, aber noch nicht wirklich richtig viel Geld kosten. Also es beginnt wirklich damit, erstmal das Thema ernst zu nehmen, sich die eigene Verantwortung bewusst zu machen. Da entdecke ich manchmal in Gesprächen, dass schon dieser zweite Punkt, sich wirklich verantwortlich zu fühlen und nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, dass das manchmal schon schwierig ist. Und dann einfach mit den Hausaufgaben, die sowieso auf dem Tisch liegen, die absolute Basics sind, die kein neues Gesetz erfordern, damit anzufangen. Ich hatte zwei Beispiele schon genannt. Wenn man mal in dieses Merkblatt M213 Grundlagen Elektrotechnik reinguckt und sich dann einfach alle seine Betriebspunkte hernimmt, die Strom brauchen, und guckt, kann ich das, was ohne Blackout-Situation an jedem dieser Punkte auch jetzt schon notwendig ist, bei einem ganz normalen Stromausfall, der räumlich eng begrenzt ist, vielleicht nach 2, 3, 5, 6 Stunden wieder vorbei ist, habe ich das alles im Griff? Wie lange brauche ich? Ist meine Abwägung zwischen mobilem Strom oder einer stationären Anlage, passt die überhaupt zu meiner Organisation? Wenn ich da ein mittelgroßes Pumpwerk habe, wie viel Zeit habe ich, um im Bereitschaftsfall den Bereitschaftshabenden aus dem Bett zu klingeln? Dann muss der erstmal auf den Betriebshof kommen, dann hängt da das Aggregat ans richtige Auto, fährt dorthin, schließt das an und nimmt das Pumpwerk wieder in Betrieb. So, unter normalen Bedingungen, wie lange brauche ich dafür? Habe ich die Zeit, dass dort zum Beispiel diese Einstauzeit noch passt? So, oder wenn ich dorthin komme mit dem Aggregat, habe ich dort schon den riesen Abwassersee in der Siedlung und die Keller sind schon abgesoffen, weil ich eben nicht schnell genug dort war und das Pumpwerk wieder in Betrieb nehmen konnte. So, wenn das der Fall ist, dann heißt das, ich habe die falsche Lösung. Ich kann das nicht absichern mit einem mobilen Aggregat. Dort muss ich ohnehin Geld in die Hand nehmen. Dort muss was Stationäres hin, was sich selbst und automatisch zuschaltet. So, all das kann ich tun. Das ist jetzt schon Pflicht. Ich kann gucken, habe ich denn eine Dienst- und Betriebsanweisung, die auch nur so annähernd dem A199 gerecht wird? Habe ich dort drin ohne Blackout-Rahmenbedingungen ein vernünftiges Notstromkonzept? Da ist eine ganze Reihe von Punkten ist da aufgelistet, was da alles zu betrachten ist, worum ich mich alles kümmern muss. Das würde ja, wenn ich dann mit dem Blackout-Szenario anfange und habe diese Basics noch nicht im Griff, das kommt ja dann alles noch dazu. Und deshalb muss ich da auf kein neues Gesetz warten, damit kann ich anfangen. Ich kann diese, auch jetzt schon nach dieser Methodik aus dem Merkblatt, ich kann mir die Struktur meines Systems anschauen, ich kann die Verletzlichkeit mir anschauen, ich kann die Folgen mir anschauen, was passiert, wenn die Kläranlage XY komplett ausfällt, was bedeutet das fürs Gewässer, ich kann mir Pumpwerksausfall angucken, was da alles dazugehört, ich kann mir meine Leittechnik angucken, was ist, wenn ich im Kanalnetz, wenn mir dort die Leittechnik aussteigt, laufen die Anlagen autark über eine SPS-Steuerung weiter, wie kriege ich dort eine Kontrolle organisiert, um dann auch über eine Tourenplanung einfach diese Anlagen abzufahren. Das kann alles bei einem ganz normalen Stromausfall genauso wichtig sein und deshalb nicht warten, anfangen. Jeder wird sich freuen, wenn er dann schon mal von seinem Hausaufgabenstapel einen Teil abgearbeitet hat und die Blackout- und Kritis-Dachgesetz-Geschichten dann noch oben drauf kommen.
Ich hab noch eine Frage, ne? Und zwar, wer ist aus Ihrer Sicht, wenn jetzt ein Projektteam gegründet wird oder vielleicht auch schon im Gange ist, unbedingt wichtig? Also wer ist ganz, ganz wichtig, in diesem Projektteam dabei zu sein? Abwassermeister, Wasserwerksmeister, Kläranlagenmeister,
also,
der ITler?
Die würde ich da... natürlich gehören die alle an den Tisch. Aber ich würde es mal jetzt nicht an der Meisterfunktion festmachen. Das hängt natürlich, ob ich dort einen erfahrenen Vorarbeiter habe oder einen Meister oder einen Ingenieur. Das hängt natürlich immer von der Unternehmens- oder Verbandsgröße und von meiner personellen Besetzung ab. Ich würde es mal so eher an den Funktionen klar machen. Ich brauche natürlich den Betreiber, wie auch immer dann die Zuständigkeiten geregelt ist. Den Netzbetrieb brauche ich. Ich brauche den Kläranlagenbetrieb. Je nachdem, wo der Pumpwerksbetrieb angesiedelt ist, die haben richtig Stress. Also im Freispiegelnetz, was im Freispiegelnetz abläuft, macht ja erstmal noch keinen Stress. Erst wenn im Pumpwerk nicht mehr weiter kann, dann beginnt ja der Stress. Ich brauche die IT, weil wenn der Bildschirm dunkel ist, ist das natürlich schon mal unangenehm, aber ich brauche auch die Telekommunikation. Ich brauche Kommunikationslösungen, weil...
Das ist nochmal ein guter Punkt. Wie sehen die aus?
Ja, das ist genauso absolut grundwichtig, wie das Thema Verfügbarkeit der eigenen Mitarbeiter ist, Verfügbarkeit von Kommunikation. Internet und Festnetz, die ja inzwischen praktisch flächendeckend IP-basiert ist, werden, davon muss man einfach ausgehen, sofort ausfallen.
Satellitentelefone.
Eine gewisse Glückssache ist das Thema Mobilfunksysteme. Das hängt davon ab, in welcher Funkzelle man sich gerade befindet und in welche Funkzelle man rein telefonieren will. Wenn die beide notstromversorgt sind, hat man Glück und dann kann man noch eine Weile mit dem Handy telefonieren. Wenn eine von beiden irgendwo am öffentlichen Netz dran hängt, ohne USV und ohne Notstromcontainer, dann ist auch beim Handy sofort zick. Und der Rest hängt dann wiederum von der Tageszeit ab, wann das Ganze passiert. Weil das, was in den Mobilfunknetzen noch funktioniert, wird dann überlagert von dem sogenannten Silvestereffekt. Das heißt, alle haben Panik, alle holen ihr Handy aus der Tasche, alle wollen sofort telefonieren und gucken, was los ist und die Familie und die Freunde und schnell noch ein paar Nachrichten. Und die Netze, die noch funktionieren, werden dadurch schlagartig überlastet sein. Das heißt, ich habe zwar noch Netz, aber ich kann trotzdem nicht mehr telefonieren. Also wer schon mal in einem großen Stadion zum Konzert war und wollte dann schnell seine tollen Fotos nach Hause schicken, der hat eine ungefähre Vorstellung, was so eine Netzüberlastung bedeutet, oder deshalb heißt er auch Silvestereffekt. So, also ich brauche die IT, die Kommunikation brauche ich dazu, brauche dementsprechend eine Kommunikationsrückfallebene, wie die auch immer aussieht. Dort gibt es zwar interessante Zukunftsaussichten, aber die sind im Moment noch nicht verfügbar. Also ich kann da auch nur jedem empfehlen, sich mit seinem örtlichen oder regionalen Energieversorger in Verbindung zu setzen. Denn die Bundesnetzagentur hat vorletztes Jahr die heiß begehrte 450 Megahertz Frequenz, die auch die Blaulichtfraktion gerne gehabt hätte, nicht ans Blaulicht gegeben, sondern der Energieversorgung gegeben, unter der Bedingung, damit eine schwarzfallfeste Sprach- und Datenkommunikation aufzubauen und über Dienstleistungsstrukturen, die auch der Wasserwirtschaft mit zugänglich zu machen. So, also wer davon noch nichts gehört hat, soll sich einfach mal schlau machen, wer in der Energiebranche bei sich in der Region dieses Thema auf dem Schirm hat und sich den passenden Ansprechpartner suchen. Dort erhoffe ich mir für diese Problematik für die Zukunft einiges. Bis das aber flächendeckend verfügbar ist, wird noch das eine oder andere Jahr vergehen. Soweit sind die einfach noch nicht. Ja, wer gehört noch dazu? Also Dokumentation. Ich brauche die Leute, die den Anlagenbestand in- und auswendig kennen, die mit der IT gemeinsam dafür sorgen, dass ich zum Beispiel auf meinen GIS zugreifen kann, dass ich auf Bestandsdaten zugreifen kann, die dafür sorgen, dass ich das auch dann kann, wenn die Haupt-IT zusammengebrochen ist, dass ich auch dort eine Backup-Struktur habe, wo ich mit einzelnen wenigen notstromversorgten Rechnern über einen einzelnen Server mir eine Inselstruktur aufbauen kann, mit der ich noch arbeitsfähig bin, wo ich an elementare Daten, Unterlagen, Dokumente rankomme. Das gehört alles mit dazu. So, ich brauche natürlich auch jemand von der Personalfraktion mit dazu, weil es kam vorhin dieser wirklich ernstzunehmende Gedanke auch, wenn es daran hängt, dass vielleicht jemand alleinerziehend, aber ganz wichtig in seiner Funktion, das Kind nicht alleine zu Hause lassen kann. Gibt es irgendeine gute Idee, gibt es eine Lösung, dann bitteschön das Kind mitzubringen. Und da ist jemand, der macht dann eine Krabbelgruppe und hat dann 5 Knirpse um sich rum und betreut die und sorgt da für was Warmes zu trinken, damit Mama oder Papa ihren Job machen können. Sowas kann nicht dann Kläranlagen- oder Netzmeister organisieren, sondern da muss sich jemand anders drum kümmern. Ich brauche Leute, die von der ganzen Gebäudeinfrastruktur Ahnung haben, weil alles das, was irgendwie elektrisch schließbar ist, was mit Brand- und Einbruchsmelde- und Alarmsystemen zu tun hat, das hat dann alles keinen Strom und hupt und blinkt ganz wild oder macht gar nichts mehr und macht unter Umständen auch keine Türen mehr auf, die ich nur elektrisch unter Umständen öffnen kann. Das muss angeguckt werden. Es muss geguckt werden, je nachdem Jahreszeit. Es kann mal wieder richtig Winter sein. Wie kriege ich noch eine Wärmeversorgung hin, dass die Leute, die im Einsatz sind in so einer Situation, irgendwo einen Raum haben, der beheizt ist, wo sie sich aufhalten können, wo sie reinkommen können, wo sie sich erstmal hinsetzen können. Je nachdem, ob ich das in einem 8-Stunden-, 12-Stunden- oder Non-Stop-Modus mache, brauche ich vielleicht Schlafgelegenheiten. Dass Leute sagen, zu Hause alles abgesichert, um zu Hause, um die Familie muss ich mich nicht kümmern, das habe ich im Griff. Ich stehe 24 Stunden zur Verfügung, aber ich brauche gar nicht erst nach Hause zu fahren, weil fährt ja sowieso kein Bus, keine Bahn und den Sprit im Auto, den schone ich mal lieber. Weil ich kann ja auch nicht mehr tanken, gebt mir eine ruhige Ecke und eine Liege und was zum Zudecken und ich bleibe gleich hier. Wenn es dann irgendwie einen Kaffee gibt und eine Konservendose mit einer Suppe drin zum Warmmachen, wäre toll. Das sind alles Dinge, die können vorbereitet sein. Und das sind alles Themen, die die sind nicht die wichtigsten, die ich mir als allererstes anschauen muss. Aber für eine funktionierende Organisation im Blackout-Fall nicht zu unterschätzen.
Also wir sehen, es ist mega komplex. Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde gequatscht dazu. Wir sollten irgendwie zu einem versöhnlichen Ende kommen. Mich würde noch interessieren, was muss ich persönlich zur Verfügung haben? Daniel hat ja bestimmt wieder noch die ein oder andere Frage. Ich würde mir mal fragen, wie viel Trinkwasser habt ihr alle zu Hause? Beziehungsweise wie viele alkoholische Getränke? Kann ja mal mit mir anfangen. Ich weiß, ich habe 5 Kästen Wasser zu Hause, bestimmt 30, 40 Flaschen Wein und 3 Kästen Bier. Dann habe ich halt immer ein schlechtes Gewissen, dass ich vielleicht zu wenig Wasser habe. Und wenn Strom ausfällt, dann ist Trinkwasser ja weg. Ne? Daniel, wie ist das bei dir?
Ich habe in der Regel immer so, also 2 Kisten Wasser zu Hause, die aber immer durchlaufen. Und ich habe auch viel Alkohol zu Hause, weil ich selber gefühlt wenig trinke. Aber ich wohne am Fluss. Wenn zur Not, würde ich mir Wasser aus dem Fluss holen. Also von daher. Ja.
Und abkochen.
Abkochen, ja, mit Gas.
Herr Ronner, Sie als Blackout-Experte, wie sind Sie denn vorbereitet? Haben Sie einen riesen Tank mit Trinkwasser zu Hause oder wie machen Sie das?
Also es gab da übrigens gerade einen spannenden Hinweis. Wenn man also gewässermäßig was Vertrauenswürdiges in der Nähe hat, es gibt aus dem Outdoor-Bereich durchaus gut funktionierende Wasserfiltersysteme, wo zum Beispiel Langstreckenwanderer, die in unwegsamen Gebieten unterwegs sind, dann einfach ihren Trinkwasserbedarf, den sie nicht irgendwo an einer guten Wasserleitung decken können und auch nicht im Laden decken können, wo gar nichts anderes übrig bleibt, als Oberflächenwasserquellen zu nutzen und die dann zu filtrieren. Dazu gibt es natürlich dann auch noch Desinfektionsmittelchen, die man auch verwenden kann. Wenn man sowas einfach in sein Konzept zu Hause mit einbaut, dann braucht man nicht zwingend diesen Riesenvorrat. Also wir haben zu Hause nur eine absolute Schmalspurvariante, was das Trinkwasser angeht. Aber wir haben auch dafür einen kleinen Notvorrat in den großen Flaschen. Angenehme hier in Dresden, natürlich alles mit Fragezeichen und unter Vorbehalt, ist, dass wir natürlich auch wissen, wir haben auch auf der Trinkwasserseite in Dresden fitte Kollegen, die ihren Job machen und da genauso seit Jahren ihre Konzepte vorbereiten. Und Dresden hat einfach gute Randbedingungen mit der Rohwasserversorgung aus den Erzgebirgstalsperren über das Wasserwerk Koschitz, was oberhalb der Stadt liegt, sodass also schon mal der Bedarf an Pumpenergie dort praktisch wegfällt, sondern es dann nur für die Weiterverteilungs- und für die wasserwerksinternen Prozesse dann noch eine Stromversorgung notwendig. Das sind also sehr, sehr gute Voraussetzungen, dass es wahrscheinlich in Dresden gelingen wird, die öffentliche Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Und wenn das mal ein bisschen rappelt, wie gesagt, dann so den Notbedarf, den haben wir natürlich trotzdem. Und seit, ich glaube, inzwischen 2 oder 3 Jahren haben wir auch eine Kiste mit einer entsprechenden Bevorratung an Konserven. Allerdings wollte ich mir nicht den Stress antun, dann immer umwälzen zu müssen und immer mal zu gucken, wie sieht denn das Verfallsdatum aus und wann müssen wir denn jetzt mal ein paar Tage Linsen- und Erbsensuppe essen alle miteinander und die Ravioli müssen ja auch noch weg, sondern wenn man ein paar Euro mehr ausgibt, dann gibt es also auch Konserven mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von mindestens 10 Jahren und ich will also diese Kiste erst in knapp 10 Jahren mal wieder anfassen müssen. Und da sind natürlich ein paar Gaskartuschen mit dabei. Und da ist natürlich ein kleiner Gaskocher mit dabei, dass man dann auch was warm machen kann. Die Basisversorgung ist gewährleistet zu Hause.
Das ist übrigens eine super Überleitung, Klaus, zu den letzten 5 Fragen. Haben Sie einen persönlichen Geheimtipp für das beste Vorratsgut, was man zu Hause haben kann? Vielleicht die beste Dose, die am besten schmeckt aus Ihrer Sicht?
Der letzte Hinweis war genau der richtige. Es sollte was sein, was einem auch schmeckt, was man sonst auch isst. Natürlich kann man mit wenig Volumen ganz viel Energie einlagern, indem man zum Beispiel die Bundeswehr Panzerplatten dahernimmt. Also da kann man mit einem Schuhkarton voll schon ordentlich ein paar Tage erstmal seinen Energiebedarf decken. Aber wer das Zeug schon mal gekaut hat, also wirklich Fans davon kenne ich nicht viele. Aber es gibt, ja, kann man ja einfach vorher mal kosten. Also es gibt durchaus da auch Currywurst in 10 Jahre haltbar und dies und das und jenes und Eintöpfe und Gulasch. Also es sollte natürlich möglichst was sein, was nicht sehr voluminös ist, sondern wo man in der normalen Konservendose viel Energiegehalt hat, was trotzdem schmeckt, wo vielleicht noch ein bisschen Wasser rangerührt wird. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man Dinge auswählt, die man dann auch ja gerne isst.
Also meine Frau hat zum Beispiel gebunkert Nudeln, Reis, Mehl, ja. Zucker, alles. Ne? Also alles so, über dem Feuer, wir haben bei uns Feuerholz, da müssen wir über dem Feuerholz kochen, keine Ahnung, aber wir haben, glaube ich, Nudeln für ein halbes Jahr. Und Ketchup gilt auch immer, dann macht man Nudeln mit Tomatensauce, kenne ich noch aus dem Studium, da hat man das genug gegessen.
Dann müsste noch rein.
An der Stelle vielleicht noch ein Hinweis. Das BBK hatte vor ein paar Jahren eine wirklich tolle Idee und hat so einen Wettbewerb gemacht und hat aufgefordert, einfach Rezepte einzureichen für Gerichte, die man ohne Strom zubereiten kann. Und dort gab es, glaube ich, ein großes Probekochen und das ist dann alles ausprobiert worden und verkostet worden. Und das Ganze ist in einem Kochbuch zusammengestellt worden, gemeinsam mit dem Verlag, der das dann veröffentlicht hat. Das nennt sich wirklich Kochen ohne Strom. Das hat es sogar auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft.
Okay, krass.
Also das sind, ja, stimmt, ich habe es gerade gegoogelt. Nur Kochen ohne Strom.
Das sind absolut Kochen ohne mit Strom.
Wenig. Das Notfallkochbuch, die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall. Ey, das sieht aus wie Würstchengulasch auf der ersten Seite. Das sieht ja richtig gut aus.
Mit wenig Zutaten und zum Teil braucht man natürlich trotzdem einen Campingkocher, wenn man schon den Strom nicht hat. Aber es gibt auch Gerichte, die kann man kalt zubereiten, indem man einfach nur ein paar Zutaten zusammenmixt und einfach mal was überraschend Leckeres hat. Und ich habe es zu Hause und ich kann wirklich sagen, einfach mal ein paar Sachen ausprobieren und sich überraschen lassen, wie simpel manche Dinge miteinander kombiniert und zusammengerührt auf einmal gut schmecken.
Ich finde, das ist ein super Geschenk, ne, zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder so, oder vielleicht vor Ostern, ne? Noch ein kleines T-Shirt vom Abwassertalk mit dazu, ne? Und auch einen Link zu der Folge. Und machen wir mal weiter. Nächste Frage. Also ein super Tipp an der Stelle. Der Link folgt in den Shownotes. Noch eine Frage. Was wäre Ihr Schlüssel oder was ist Ihr Schlüssel zum Erfolg, dass Sie in dem Blackout-Szenario ausreichend Personal zur Verfügung haben?
Wirklich wissen werden wir es erst im Ernstfall. Aber indem wir inzwischen seit mehreren Jahren diese Konzepte mit vielen Mitarbeitern gemeinsam vorbereiten, mit den Mitarbeitern gemeinsam über Alarmierungsszenarien sprechen und zum Beispiel auch, also wir haben jetzt oben drüber gelegt, nach den Hochwasser und Blackout und Tornado und Pandemieerfahrungen, was wir alle so hatten, haben wir jetzt bei uns noch oben drüber gelegt, so ein universelles Krisenmanagement, was wir da aufgebaut haben. Und da ist jede Stabsfunktion mit mindestens 4 Personen besetzt. Und die wissen das alle, die sind alle geschult. Wir brauchen also dann, um erstmal starten zu können, von den 4 einen oder eine. Und dann, um, sagen wir mal, 12 Stunden später dann einen Wechsel organisieren zu können, eine zweite Person. Aber da kann trotzdem jemand krank sein, da kann trotzdem jemand in Urlaub sein, da kann trotzdem jemand plötzlich zu Hause die Situation anders aussehen. Aber wie gesagt, jede Funktion 4-fach besetzt. Und wir haben, was also den Anlagenbetrieb angeht, haben wir auch angeguckt, wie kriegen wir das organisiert, dass wir mit wenig Leuten auskommen? Da landen wir immer wieder bei einer 12-Stunden-Organisation, die in einer derartigen Situation sicher angemessen und vertretbar ist. Hat 2 riesengroße Vorteile. Ich brauche weniger Leute, wenn ich rund um die Uhr etwas absichern muss. Das geht natürlich nicht dort, wo hohe körperliche Belastungen da sind. Da muss ich über die 12 Stunden natürlich kritisch nachdenken. Ich habe aber auch weniger Ablösesituationen und jeder Wechsel in der Besetzung führt natürlich zu Informationsverlusten. Und wenn die Kommunikation im Blackout-Fall ausgesprochen schwierig ist, kann ich Informationsverluste ganz schwer kompensieren, weil ich kann nicht schnell Meier, Müller, Schulze anrufen, der ja auch noch Bescheid weiß, sondern das geht wirklich nur durch Weitergeben von einem an den anderen. Und bei jedem Wechsel ist potenziell Gefahr, dass Informationen verloren gehen. Und so ein 12-Stunden-Modus ist natürlich in 24 Stunden ein Wechsel weniger, als wenn ich zum Beispiel 8 Stunden Besetzung fahre. Und das ist so ein wichtiger Punkt, wo man versuchen kann, mit weniger Leuten einfach besser klarzukommen. Und ansonsten sind wir natürlich in einem relativ großen Stadtentwässerungsunternehmen wie Stadtentwässerung Dresden. Wir haben eben zum Glück viele Leute, mehr als kleine Betreiber. Und wir haben da durchaus auch im Konzept mit drin, dass wir aus Verwaltungsbereichen Leute, die signalisieren, ja, ich kann ja helfen. Ich habe zwar vom Kläranlagenbetrieb nicht wirklich Ahnung, aber ich stehe zur Verfügung, ich kann helfen. Manchmal braucht man ja auch neben jemandem, der Bescheid weiß, einfach noch einen zweiten für Hilfsaufgaben und Unterstützungsaufgaben. Auch das sollte man sich vorher einfach anschauen, ob man sich dort nicht einen Pool aufbauen kann aus Verwaltungsbereichen, die in so einer Situation durchaus auch sehr gut einsetzbar sind.
Okay, das ist auch nochmal sehr komplex. Aber ja, jetzt mal kurze Ja-Nein-Fragen. Wir haben einen Blackout eher durch einen Hackerangriff oder durch ein eher instabiles Netz?
Was ich für wahrscheinlicher halte.
Ja.
So vor 1-2 Jahren hätte ich noch gesagt, ungefähr 50-50. Mit dem, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dass wir also einfach in eine Situation reinlaufen, wo unser Strombedarf durch auch Zuwachs erneuerbare, aber gleichzeitig natürlich runterfahrende konventionellen Erzeugung, dass wir dort einfach in die Schere reinlaufen, wo Bedarf und Stromproduktion nicht mehr zusammenpassen. Und das natürlich dann Stabilitätsprobleme für die Netze unvermeidlich nach sich zieht. Und wenn man die Statistiken sich anguckt, welchen Aufwand die Netzbetreiber bisher schon treiben müssen, um die Netze stabil zu halten, der steigt ja immer weiter. Und wenn ich mir diese Trends bewusst mache, dann halte ich also die Instabilität der Netze für das größere Risiko. Wobei wir natürlich leider auch das andere überhaupt nicht ausschließen können.
Okay.
Also war jetzt keine Ja-Nein-Antwort. Aber
ja, ich merke schon. aber vielleicht jetzt. Ich bin gespannt jetzt, ob da wirklich eine kurze Antwort kommt. Unsere zukünftige angedachte grüne Energie bringt ein eher geringeres Ausfallrisiko. Ja oder nein?
Übergangsweise nein. Auf lange Sicht hoffe ich dann doch, dass da ein Ja möglich sein wird.
Jetzt nochmal eine kleine, ja, lustige Frage oder vielleicht nicht. Wenn Sie Freitag nach Hause fahren, von Ihrer Arbeit, dann stellen Sie Ihr Auto nur vollgetankt auf dem Hof ab?
Ist weniger wichtig, weil ich fast ausnahmslos mit dem Fahrrad unterwegs bin, Sommer wie Winter.
Okay, sehr gut. Sehr gut.
Und das Familienauto, also wir haben jetzt, der März ist praktisch rum. Das Familienauto war dieses Jahr bis jetzt einmal an der Tankstelle.
Was?
Nicht schlecht. Aber ja, wenn man Fahrrad und ÖPNV gut miteinander kombinieren kann, dann ist das möglich. Und dann freut man sich, wenn man beim Tanken nicht mehr persönlich begrüßt wird.
Herr Bammler, ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Möchten Sie noch was unseren Zuhörern mitgeben?
Ja, unser IT-Chef, der sagt manchmal, wenn man ein großes Brot vor sich hat, dann kann man natürlich das quer vom Mund nehmen und reinbeißen, sich dran verschlucken. Man kann auch Scheibchen abschneiden und Biss für Biss sich vornehmen. Dann ist man mit dem Brot auch irgendwann fertig. Es ist erstmal ein wirklich dickes Brett, das Thema Blackout, Blackout-Vorsorge, funktionierende, maßgeschneiderte Lösung. Aber wie schon gesagt, Anfang zählt.
Alles klar, danke. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Letzte Wort, ich wollte vorher noch sagen, das war, Leute, wenn ihr zugehört habt, die es bis hier geschafft haben, das war die letzte Folge, die wir je aufgenommen haben. Das war echt spannend. Ja, und Leute, Panther, hey, das Wasser läuft immer bergab.
Bis dann. Danke euch.